Also es geht aus meiner Sicht gar nicht so sehr darum, dass man Fördermittel kriegt, sondern dass man Aufträge kriegt und beweisen kann, dass man liefern kann und dass die Lösungen funktionieren. Und ich finde, da muss der Staat ganz klar ein Vorreiter sein. Die haben Unmengen an Projekten und da müssen so Firmen wie Claytech oder StoreTech dann eben auch mal berücksichtigt werden.
Jahrelang haben andere Produkte den Markt dominiert, sich Techniken etabliert und die müssen jetzt sozusagen verdrängt oder ersetzt werden. Und es ist immer leichter, in einem nicht existierenden Markt dann, als wenn man schon Protagonisten da hat, die man zweifelsfrei verdrängen muss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Designing the Future Summit im Motorwerk Berlin, live aus der Strehle Teambox. Zu Gast jetzt zwei Herren, und zwar einmal von Stramentec Eckhard Daug und von Claytech Maximilian Breidenbach. Einmal eine kurze Vorstellung von eurem Unternehmen und welche Aufgabe, welche Funktion ihr dort innehabt.
Ja, fang mal an, du wurdest zuerst genannt.
Ja, gut. Unser Unternehmen Stramentec hat sich konzentriert auf die Entwicklung und die Herstellung von nicht tragenden Innenwänden. Das Hauptrohmaterial dort ist Stroh, das in Deutschland in großen Mengen anfällt. Wir haben das soweit entwickelt, das System, dass wir von der ganz einfachen nicht tragenden Wand ohne Anforderungen bis hin zur Wand mit 90 Minuten Feuerfestigkeit und Schallschutz alles liefern und einbauen können. Also wir liefern nicht nur Material, sondern wir liefern eingebaute Q2-fertige Wände.
Ja, ich bin von Claytech. Claytech produziert Lehmprodukte, also für den Innenausbau vom Trockenbau, Putze, Anstriche bis hin zu tragenden Lösungen, Lehmsteinmauerwerk, Stampflehm. Also im Prinzip alles, was man irgendwie an Baumaterialien im Innenausbau hat, können wir auch aus Lehm. Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Jetzt ich seit der Generation, mein Vater hat das gegründet als Handwerksunternehmen in der Denkmalpflege vor allem. Und jetzt haben wir uns in den letzten 35 Jahren haben wir uns zum Hersteller von Lehmprodukten im Allgemeinen entwickelt.
Ja, da wollen wir auch gleich noch darauf zurückkommen, weil das Unternehmen wurde schon 1984 gegründet.
Das sind sogar 39 Jahre. Super, stimmt.
Genau. Also bald Jubiläum. Ihr habt ja dann eine richtige Vorreiterrolle.
Ja, genau. Also wir waren sozusagen das erste Handwerksunternehmen in der Funktion oder mit dem Baustoff. Ja, und sind dann zum ersten richtigen Hersteller davon geworden und sind jetzt sicherlich Markttechnologieführer im Bereich der Lehmbaustoffe.
Ich möchte jetzt auf jeden Fall am Anfang gleich mal mit so ein paar kurzen Fragen starten, also bitte um kurze Antwort. Glaubt ihr, dass die Baubranche in Bezug auf Nachhaltigkeit schnell genug Fortschritte macht?
Nein.
Sicher nicht.
Seid ihr der Meinung, dass die Baubranche in Bezug auf Digitalisierung hinterherhinkt?
Ja, glaube ich auch. Kann ich aber jetzt nicht im Detail bewerten, ob da andere Branchen weiter sind.
Ist auch die Frage, welchen Teil der Baubranche wir uns jetzt betrachten. Ob das mehr die Planung ist oder Hersteller oder Bauunternehmen oder Entwickler. Ich glaube, bei den Entwicklern ist schon einiges ein bisschen weiter zum Teil. Bei den Bauunternehmern ist es, glaube ich, noch relativ archaisch.
Ja, und in der Produktion, als produzierendes Unternehmen brauche ich natürlich auch Digitalisierung, Technologie und so weiter. Also das ist genau wie du richtig sagst. Also wahrscheinlich einfach von Aufgabe zu Aufgabe unterschiedlich.
Werden nachhaltige Lösungen vom Staat aktuell zu wenig gefördert?
Ja, vor allem zu wenig durch Aufträge gefördert. Also es geht aus meiner Sicht gar nicht so sehr darum, dass man Fördermittel kriegt, sondern dass man Aufträge kriegt und beweisen kann, dass man liefern kann und dass die Lösungen funktionieren. Und ich finde, da muss der Staat ganz klar ein Vorreiter sein. Die haben Unmengen an Projekten und da müssen so Firmen wie Claytech oder StoreTech dann eben auch mal berücksichtigt werden.
Ja, also klar, der Bund oder die öffentliche Hand ist, glaube ich, der größte Konsument in Deutschland. Entsprechend, wenn da konsequent schon die aus unserer Sicht richtigen Produkte verwendet werden würden, wäre das schon gut. Gibt einzelne Kommunen, gibt es einzelne Städte oder auch Kreise, die das sehr konsequent schon machen.
Ja. Die nächste Aussage ist, Kunden und Stakeholder haben ein wachsendes Interesse an nachhaltigen Lösungen.
Ja, definitiv, sonst gäbe es Veranstaltungen wie diese nicht, ne?
Aber das ist, glaube ich, muss man auch differenziert wieder sehen. Und warum haben sie ein Interesse? Ja, also ich bin schon der Meinung, dass gerade in der Bauindustrie das Interesse nur da ist, wenn es unterm Strich Sinn macht. Und das heißt eben, deshalb auch die öffentliche Hand, wenn wir jetzt Produkte haben, die irgendwie nachhaltig sind und CO2 binden, und die öffentliche Hand dem auch einen Wert beimisst, ist es zum Beispiel schon was anderes, als wenn es ein privates Unternehmen ist und Taxonomie noch nicht umgesetzt wurde und das unterm Strich eben dann mehr kostet. Also insofern nehme ich mal an, dass sich das ändern wird, wenn es tatsächlich Taxonomie gibt, und ESG hat da auch schon mal geholfen.
Ja, irgendwann wird es ja auch gar nicht mehr anders möglich sein, aus monetären Gründen, aus Verfügbarkeitsgründen und so weiter. Also es spricht immer mehr für solche Produkte und solche Herangehensweisen.
Warum ist das Produkt von Stramentec besonders nachhaltig?
Ja, erstmal, weil wir natürlich als Rohstoff Stroh haben. Das ist ein Nebenprodukt von der Produktion von Lebensmitteln, von Weizen zum Beispiel, und fällt in sehr, sehr großen Mengen an. Das heißt, es gibt da auch keine Knappheit, dass man jetzt das nicht skalieren kann. Das Zweite ist, dass wenn wir unsere Strohfaserplatten produzieren, wir eben in diesem Strohkern keinerlei Zusätze geben, sondern wir erhitzen das Stroh auf 200 Grad. Dadurch wird das Lignin zum Bindemittel, das natürlich im Stroh vorhanden ist. Was auch ganz wesentlich dafür ist, dass man es später eben wieder als Rohstoff verwenden kann. Das ist also nicht mit irgendwelchen anderen Chemikalien oder sonst was gemischt. Und der nächste Schritt ist, wir stellen Strohfaserplatten her, die genau die Länge da haben, um sie als Wand einzubauen. Also ohne Ständerwerk. Das heißt, man kann sie innerhalb des Gebäudes auch umsetzen zum Beispiel und wiederverwenden. Wenn man einen neuen Mieter hat, der will das anders arrangieren, dann muss man das nicht abreißen, auf die Deponie fahren und neu bauen, sondern man kann tatsächlich diese Sachen auseinandernehmen und wieder neu aufbauen. Und das Letzte ist eben, dass es dann für uns ein Rohstofflieferant ist, die Platten, die nicht mehr gebraucht werden, am End of Life, die dann zurückkommen und wieder in die Produktion gehen als Rohstoff.
Wie sieht es bei Claytec aus?
Na, wir haben einfach erstmal ein Produkt, was immer wieder verwendbar ist. Also das findet kein chemischer Abbindeprozess oder irgendwas statt. Es findet kein finales Verkleben von Produkten oder Rohstoffen statt, sondern Leben ist wasserlöslich. Macht ihn jetzt vielleicht in einigen Anwendungsfällen nicht als die optimale Variante, im Außenbereich zum Beispiel, aber das sorgt einfach dafür, dass Leben immer wieder verwendet und angelöst und neu verwendet werden kann. Ja. Und dann haben wir im Herstellungsprozess einfach einen enorm niedrigen Energiebedarf. Also wir mischen die Produkte, wir mischen Sand, wir mischen Lehm, packen noch Pflanzenfasern dabei, bereiten das Ganze vielleicht noch ein bisschen auf und haben am Ende ein fertiges, vollwertiges Produkt ohne thermische Prozesse. Wir müssen noch nicht mal auf 200 Grad erhitzen und brennen schon gar nicht. Ja. Und ja, das sorgt natürlich und dafür, dass wir ein enorm energiearmes in der Produktion Produkt haben. Ja. Und wir sind jetzt noch ein Stück weiter gegangen. Wir haben jetzt eine Trockenbauplatte, die wird im Gewächshaus unter Glasdächern wird die getrocknet. Und da haben wir dann überhaupt gar keinen Trocknungsenergie und Trocknungsaufwand mehr.
Und welche Vorteile haben Kunden davon, wenn sie Lehm als Baumaterial nutzen?
Na, erstmal wird es ja zukünftig regulatorische Gründe geben, wie viel CO2 ein Haus emittieren darf. Dann haben wir auch sicherlich erstmal raumklimatische Aspekte. Also ein Lehmputz ist einfach die gesündere Alternative, würde ich jetzt einfach mal behaupten, gegenüber herkömmlichen Putzen. Eben die Recyclingfähigkeit. Ich kann das Produkt immer wieder verwenden, was vielleicht in dem Moment jetzt gerade für den Bauherrn nicht unbedingt das Kernargument sein wird, aber vielleicht für die folgenden Generationen oder Kinder und Enkel. Und einfach grundsätzlich habe ich ein Naturprodukt. Und das macht das Ganze schon mal ähnlich wie Stroh einfach sehr sympathisch.
Stramentec hat die DGNB Sustainability Challenge 2023 gewonnen. Kannst du mir mehr über die Auszeichnung erzählen und die damit verbundenen Anerkennungen?
Ja, wir sind natürlich sehr froh darüber und wir haben sogar zwei erste Preise gewonnen. Der eine als Start-up und der zweite war der Publikumspreis. Und das hat uns auch besonders gefreut, weil das ja einmal die Jury ist, die das entscheidet, und zum anderen das Publikum, und häufig liegen die nicht so dicht beieinander. Ich glaube, was da eine Rolle gespielt hat, ganz wesentlich ist, dass diese Innovationskraft, der Fakt, dass wir ein CO2-Speicher sind, ja, mit dem Stroh als natürlichem CO2-Speicher. Und dabei ist vielleicht noch ein interessanter Fakt, dass tatsächlich in so einer Wand mehr CO2 gespeichert sein kann, als sie tatsächlich wiegt. Und das hängt mit der Photosynthese zusammen, dass aus dem CO2 die zwei Sauerstoffmoleküle oder Atome sich verflüchtigen und nur der Kohlenstoff gebunden wird und damit das möglich ist.
Ihr beide wart ja gerade schon zusammen auf dem Panel From Linear to Circular Design in Architecture. Welche Erkenntnisse habt ihr daraus mitgenommen und vor allem mit welchen Erwartungen seid ihr hier nach Berlin angereist?
Ja, das Schöne ist ja, dass wir uns alle sehr einig waren. Also wir haben uns nicht streiten müssen. Das war ja ganz gut. Und das ist ja genau der Punkt hier, ne? Also es sind alle, die hier sind, wollen irgendwie alle eigentlich das Gleiche. Und hier treffen sich Leute, die eine Vision haben, die bauen wollen, die nachhaltig kreislauffähig bauen wollen. Die Leute trifft man. Man hat sozusagen, und das ist auch der Grund, die Vision, warum wir hier nach Berlin gekommen sind, man trifft hier einfach Leute, die dasselbe, sag ich mal, einfach Mindset haben, die ähnliche Produkte haben, die ähnlich gut sind, sag ich mal, wie unsere eigenen, und wir da Material- und Produktkombinationen vielleicht schaffen können, die uns vorher nicht bekannt waren oder die sich dann hier ergeben. Und also es ist einfach ein Austausch auf Augenhöhe. Anders jetzt irgendwo zum Beispiel wie irgendwo eine Messe, wo ganz unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen. Hier wollen alle dasselbe und arbeiten entsprechend mit ihren Produkten und Lösungen am selben Ziel. Und das ist natürlich ja sehr, ja, befördert den Austausch und Lösungen am Ende.
Ja, also ich sehe es genauso. Ich fand natürlich interessant, dass man da die verschiedenen Akteure hat. Einmal Baustoffhersteller, Planer, und man das von verschiedenen Seiten betrachtet und sich austauscht, und jeder hat da ja einen anderen Blickwinkel, und das ist auch wichtig, dass man das macht. Natürlich waren alle mehr oder weniger einer Meinung, wie du ja auch gerade sagtest. Was ich gut finde hier ist eben auch, dass man wirklich tiefgreifende Gespräche führen kann und Sachen nicht wie auf der Messe, die du eben ansprachst, Leute vorbeilaufen, eine Visitenkarte irgendwo reinstecken und weiterlaufen, sondern es kommt tatsächlich zu einem tollen Austausch. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass hier sind alle, wollen das Gleiche letztendlich und ihren Teil dazu beitragen, dass das irgendwie auch nach außen getragen wird und auch gerade in die Politik hinein, dass da sich mal was tut. Denn das ist aus meiner Sicht eine Sache, wo ein Anschub kommen muss. Und da muss so eine Veranstaltung wie diese genutzt werden, um das dann auch mal nach vorne zu bringen.
Ja, dafür sind relativ wenig politische Akteure da, ne?
Ja.
Also heute Morgen, gut, Dr. Bösinger, aber er war noch nicht mal da. Aber
da hätte eine Videobotschaft geschickt.
Ja, genau. Also ich meine, ist ja gut, und aber insgesamt hätte da sicherlich, wir sind in Berlin und ja, wir haben eine mitgrüne Regierung, die sich daran beteiligen könnte, hier an so einer Veranstaltung.
Ja.
Ja, morgen haben wir Hanna Steinmüller, die baupolitische Sprecherin der Grünen, zu Gast.
Sie oder die Kollegen hätten sich auch heute schon einiges Interessantes anhören können. Aber gut.
Genau, wie schaffen wir das, auch dieses Bewusstsein, oder wie schaffen auch Unternehmen wie eure, dieses Bewusstsein gerade auch in die Politik vielleicht zu tragen?
Wir haben dafür vor einem Jahr den Industrieverband für Lehmbaustoffe gegründet, den es so in der Form bisher nicht gab. Da haben wir jetzt hier in Berlin eine tolle Mitarbeiterin, die sehr gut vernetzt ist und die gute Arbeit hier macht. Und deswegen bin ich auch öfter hier. Das verbinde ich natürlich dann hier mit der Veranstaltung auch. Und das ist ein Weg, wie wir das für unsere Branche oder für unsere Produkte machen können. Und dann natürlich halt auch wieder der Austausch mit anderen Verbänden, anderen, sagen wir mal, relevanten Persönlichkeiten hier.
Ja, bei uns ist einmal so ein bisschen der direkte Weg zu einigen der Akteure, ob das nun die Bundesbauministerin ist oder baupolitische Sprecher der Parteien, aber dann eigentlich mehr durch die großen Investoren. mit denen wir uns doch häufig treffen und sehen, wie die es sehen und die da auch den Zugang haben. Also wir haben jetzt keine Association hier gegründet für Strohbau. Also finde ich natürlich super, was ihr da macht und das gibt einem auch eine ganz andere Möglichkeit aufzutreten und wahrgenommen zu werden. Beim Strohbau ist das noch ein bisschen so, dass es für Strohballenbau was gibt, aber Strohbau insgesamt noch nicht so sich gefunden hat. Aber das ist sicher eine Möglichkeit, da noch was zu tun. Ja.
Ein Thema hier ist ja auch immer from Vision to Reality. Was sind Projekte, auf die ihr euch jetzt in naher Zukunft besonders freut mit euren Lösungen?
Einmal ist es so, dass wir uns darüber freuen, wir sind ja in Deutschland nur noch ein Startup, dass wir tatsächlich einige sehr große Projekte für uns jetzt festmachen konnten und sowohl in Köln ein Büroneubau, in Berlin ein großer Wohnungsbau und das nächste sind eigentlich die Weiterentwicklung der Sachen, die wir im Auge haben, weil die nicht tragenden Trennwände sind für uns der Anfang und der erste Schritt, aber da gibt es eine ganze Reihe von Anwendungen über Fassaden und Trockenestrich und bis hin zu ganzen Gebäuden, die man über die nächsten Jahre angehen kann. Und das sind auch Sachen, die wir schon alle seit Jahren machen, aber eben in Ostafrika, wo wir seit 12 Jahren Häuser, Schulen, Krankenhäuser und so weiter mit genau diesen Strohfaserplatten bauen, eben auch lasttragend, und daher haben wir eine Menge Erfahrung, was geht, was nicht geht, aber in Deutschland haben wir natürlich viele Richtlinien und Normen und das ist dann mit Zeit verbunden, das hier einzuführen. Ja,
ja, der Punkt oder der Vorteil gegenüber Startups wie euren oder sind ja noch einige andere Startups, dass wir schon da sind. Also wir haben seit Jahren die Lösungen, wir haben sie auch regulatorisch zum Glück schon eingeführt. Die Produkte sind da, die Lösungen sind da. Es muss halt jetzt nur gemacht werden, es muss genutzt werden. Deswegen, klar, natürlich haben wir auch noch Visionen und wir haben auch noch weitere Produkt- und Materialkombinationen. Also wir sehen da noch ganz, ganz viel Potenzial mit Lehm, was wir da alles machen können. Auch zur Förderung der Kreislauffähigkeit von anderen Produkten zum Beispiel. Also dass wir sozusagen sekundär Kreislauffähigkeit fördern. Ja? Also dass es vielleicht gar nicht um den Lehm, der sowieso kreislauffähig ist, geht, sondern dass wir da die Möglichkeit schaffen, zum Beispiel auch einen Ziegel kreislauffähig zu kriegen, indem wir eben keinen Verbund schaffen, ob es durch Putz oder Mörtel ist, den ich nie wieder auseinanderkriege. Also wenn ich das mit Lehm verklebe, verputze und so weiter, habe ich hinterher ein weiteres Produkt kreislauffähig bekommen. Und das sind so Visionen, es gibt ganz viele Möglichkeiten da noch, aber die Kernprodukte oder der Kernanwendungsbereich ist da, Produkte sind da, wir müssen genutzt werden.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, die Produkte sind da. Was sind die größten Hürden im Moment, dass wir mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Baubranche noch nicht so weit sind, wie wir das vielleicht gerne hätten?
Ja. Du wirst bestimmt auf die Regulatorik kommen. Ja, aber ich finde es einfach, es ist ein Aufmerksamkeits- und Öffentlichkeitsproblem. Ja? Also, und wir sind mit nachhaltigen Baustoffen, natürlich haben wir jetzt gerade Argumente in dieser Zeit und aus verschiedenen Richtungen, seitens Energiekrise oder Mangel, seitens irgendwo Klimawandel, wir haben Kreislauffähigkeit, Rohstoffmangel. Also wir haben, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Jahrelang haben andere Produkte den Markt dominiert, sich Techniken etabliert und die sind etabliert, genau. Die sind da und die müssen jetzt sozusagen verdrängt oder ersetzt werden. Und es ist immer leichter, in einen nicht existierenden Markt zu kommen oder der sich dann auftut und man den gestalten kann, als wenn man schon Protagonisten da hat, die man zweifelsfall verdrängen muss.
Ja, also das sehe ich ähnlich, wobei das Interessante ist eigentlich bei unserem nicht tragenden Innenwänden wird das relativ gut angenommen und das ist für Architekten ein Strich in der Zeichnung und da steht dann daneben vielleicht noch, dass es einen gewissen Schallschutz oder Brandschutz haben muss und ist sehr leicht zu ersetzen. Also wenn man da dann in Tragwerke geht und ähnliches, ist es natürlich nochmal schwieriger. Wir hatten vorhin auch über diese Normen und Ähnliches gesprochen. Also bei uns war es so zum Beispiel, wir haben 2012 unsere F90-Wand aus Stroh zertifizieren lassen, alle Tests gemacht und das läuft dann 5 Jahre und dann erneuert man das. Mhm. Das ist jetzt nicht erneuert worden, sondern man hat uns gesagt, wir müssen alles nochmal machen. Ja, was natürlich Zeit kostet, Geld kostet, unnütz, weil die Ergebnisse, die da rauskommen, sind natürlich genau die gleichen wie 2012, die wir auch in Deutschland gemacht haben und eine Zulassung bekommen haben. Ja? Und das sind einfach auch so Sachen in Deutschland, wo sich was tun muss und wo auch Sachen vereinfacht werden müssen, um neue Produkte und neue Technologien dann etablieren zu können. Mhm.
Großes Thema ist ja auch immer Lieferverfügbarkeit oder Lieferprobleme und Ressourcen. Wie sieht es bei euch aus? Wie kommt ihr an eure Rohstoffe? Wie sieht es mit der Skalierbarkeit aus und mit der Verfügbarkeit?
Wir nehmen euch nicht viel Stroh weg. Wir brauchen nicht so viel in unserem Putzen.
Ja, also es ist so, dass es in Deutschland etwa 40 Millionen Tonnen Stroh gibt. Davon werden 30 Millionen Tonnen wieder in den Boden eingebracht für Tierhaltung, für Pilzzucht, was weiß ich, verwandt. 10 Millionen Tonnen stehen für industrielle Nutzung zur Verfügung. Und wenn man jetzt sich mal den gesamten deutschen Innenausbau an Wänden anguckt, an Trockenbau, bräuchte man dafür 2 Millionen Tonnen Stroh, um das zu ersetzen, 100%. Also es ist jetzt nicht, dass wir 100% ersetzen wollen, aber es ist kein Problem der Ressourcen in Deutschland. Verfügbarkeit ist da. Wir haben unsere Produktion jetzt eben in Thüringen aufgebaut, direkt in den Feldern, sodass wir kurze Transportwege für den Rohstoff haben. Und was ich noch anmerken wollte zu früher, was nämlich der Max sagte, und was ich super interessant finde hier, ist, dass wir neue Leute kennenlernen, Netzwerke aufbauen und uns auch die Zeit haben, uns zu unterhalten, um zu überlegen, ob man nicht irgendwie kooperieren kann in der Zukunft. Und da ist natürlich sowas, was Claytech macht und was wir mit StrawTech machen, ideal. Da gibt es viele Anknüpfungsmöglichkeiten, viele Ideen, was man da machen kann. Und darauf freue ich mich auch ganz besonders. Und allein aus dem Grund hat es sich schon gelohnt, hier heute zu sein, weil wir uns besser kennengelernt haben und jetzt auch über solche Sachen sprechen.
Ja, sehe ich genauso. Super, da ist viel möglich und das ist ja auch das, was ich eben ansprach, auch auf dem Panel da vorne. Dass man hier einfach Kooperationen aufbauen kann und Geschäftsbeziehungen, weil es einfach so konzentriert ist mit Leuten hier irgendwo. Aber zum Thema Verfügbarkeit, also Lehm ist theoretisch überall verfügbar, in ganz großen Mengen. Wenn wir jetzt alle natürlich anfangen, alles mit Lehm zu machen, dann wird das vielleicht auch mal knapp. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber da sind wir noch ganz, ganz weit vorweg. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist Lehm auch in der Regel einfach Abfall oder Aushub, was deponiert und weggefahren wird, weil es im Weg rumliegt. Ob auf Sandgruben, wo oben Lehm drauf ist, oder Baustellenaushub, Lehm ist da und den nehmen wir gerne, beziehungsweise den können wir gar nicht alles nehmen, was da ist. Aber zukünftig, und deswegen ist auch wieder die Replastifizierbarkeit des Lehms und die Wiederverwendbarkeit so wichtig und ausschlaggebend, können wir einfach das Produkt zur Not einfach mit wenig Aufwand wiederverwenden. Und wir haben einen gewissen Anteil Sand im Lehmputz. Thema Sandknappheit gerade bei uns in Nordrhein-Westfalen ist ein kritisches Thema, aber auch da gilt es halt, der Sand ist ja nicht weg, sondern der ist im Lehmputz, den man wieder verwenden kann. Also entsprechend, Rohstoffe sind da, Wege sind kurz, Stroh kriegen wir vom Agrarhandel 3 Kilometer weiter. Der Sand fährt aktuell bei unserem Hauptwerk in Viersen 8 Kilometer und der Lehm 25, 30. Also das Lieferketten sind kurz, wir haben keine Probleme mit Frachtern, die im Suezkanal feststecken und entsprechend sind wir da resilient gegenüber sämtlichen Weltgeschehnissen, in welcher Form auch immer. Ja, also Rohstoffe jetzt irgendwo aus der Ukraine zu bekommen oder Nahen Osten oder so, wäre jetzt irgendwo.
Das ist ungünstig. Auch interessant, gerade diese lokalen Wertschöpfungsketten.
Ja.
Ja, denn das ist ja auch das, was wir in Afrika machen und aufgebaut haben. Aber das auch in Deutschland zu haben, dass das alles lokaler ist, auch man dann, wie ihr ja auch, lokal den Lehm abbaut und eure Zulieferer habt, Das mit dem Stroh das gleiche und beim Stroh vielleicht nochmal zur Verfügbarkeit. Das ist ja ein schnell nachwachsender Rohstoff, der wächst jedes Jahr wieder, fällt jedes Jahr wieder an und ist deshalb auch interessant im Vergleich zu Holz zum Beispiel, was ja auch nicht mehr wird, sondern eher knapper, je mehr man das auch mit verbaut, dass man das Holz dann da nimmt, wo man es braucht als Tragwerk, aber nicht unbedingt zerschreddert, um daraus irgendeine Platte zu pressen. Ja, also da ist das auch interessant, sowohl aus Lehmbausicht wie auch aus unserer Sicht, dass man das eben einsetzt als Alternative, die im großen Maße in beiden Fällen vorhanden ist.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Also wir müssen weder, wir können das, aber wir müssen gar nicht tragend bauen, sondern wir können eben Techniken und Produkten, die das vielleicht mit weniger Aufwand oder schon bauaufsichtlich eingeführt können, überlassen und dann unsere Produkte zum Beispiel dann auf eben Strohplatten, Strohwänden, Lehmprodukte aufbringen. Wir können natürlich auch Lehm-Trockenbauplatten machen, auch kein Problem. Ne? Aber das sind die entscheidenden Materialkombinationen.
Ja, unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende zu, deswegen würde ich jetzt nochmal auf die Leitfrage zu sprechen kommen, die wir dann allen unseren Gästen stellen. Im letzten Jahr haben wir uns gefragt, wie kann Nachhaltigkeit zum Standard in der Branche werden und welche Materialien wir dafür benutzen möchten. Haben wir jetzt ja schon zwei sehr innovative Vorschläge gehört. Jetzt, ein Jahr später, steht die Branche vor neuen Herausforderungen. Wie schaffen wir das, dass wir das Ziel der Nachhaltigkeit nicht vernachlässigen?
Na, ich glaube, sowohl wieder beim Lehm als auch beim Stroh schließen wir das eine mit dem anderen aus. Also wir haben Herausforderungen, wir werden bauen müssen für verschiedene Nutzungszwecke. Aber es heißt ja nicht, dass wir das nicht auch mit eben Lehm oder Stroh machen können, weil, wie gesagt, die Lösungen sind da. Wir brauchen nur jetzt heute 1:1 einen Inputs, einen konventionellen Inputs durch einen Lehmputz ersetzen und wir können eine Trockenbauwand durch eine Strohwand ersetzen und haben Lösungen. Dadurch bauen wir keinen Meter weniger oder keinen Quadratmeter weniger Wohnfläche oder industriell genutzte Fläche. Wir können das einfach machen und das schließt das gar nicht aus.
Ja, also das sehe ich auch so. Bei den Strohwänden ist es so, dass wir, wenn man es jetzt mit Gipskartonwänden vergleicht, teurer sind. Also da ist immer die Preisfrage eine Frage. Ich weiß nicht, wie das beim Lehm ist, aber das...
Auch so.
Auch so. So, das bedeutet, wir beide haben den großen Vorteil, dass wir CO2 speichern oder nachhaltig sind und zirkulär und so weiter. Ja. Und da gibt es einmal die öffentliche Hand, die dann einfach mal Butter bei die Fische tun muss und nicht immer nur darüber redet, dass man nachhaltig bauen soll, sondern es dann auch als Vorreiter tut. Und dann gibt es die Privatwirtschaft und da muss es klare Incentives geben. Ja? Also bei der Privatwirtschaft muss es Anreize geben, die auf die Bottomline durchschlagen. Ja, kein großer Developer wird irgendwas machen als Standard, was 20% mehr kostet, sondern wenn es dann aber ESG und Taxonomie gibt und plötzlich muss man zahlen, weil man nicht nachhaltig baut und die Bottomline sieht dann schlechter aus, dann passiert was. Und das ist eigentlich auch genau das, was wir jetzt merken. Ich bin nicht so der Freund von immer Vorschriften und das darf man nicht und das darf man nicht, sondern lieber einen Anreiz bieten in irgendeiner Form, dass irgendwas kostenmäßig durchschlägt, dann wird sich der Markt dahin schon bewegen. Und das brauchen wir, glaube ich, beide. Und das brauchen auch ganz viele andere, die jetzt neu in so einen Markt einsteigen, wo man etablierte Lieferanten hat, die riesen Produktionskapazitäten haben und Kosten haben, die sich über Millionen Quadratmeter,
und Millionen Quadratmeter verteilen.
Da ist es eben schwieriger, wenn man als mittelständisches und neues Unternehmen sich da etablieren möchte. Und da braucht man eben eine Nachfrage. Wir brauchen keine Subventionen oder irgendwas. Wir brauchen einfach nur einen Markt der Nachfrage.
Okay. Stimmt. Dann vielen Dank an Stramtec Eckhard Daug und Maximilian Breidenbach von Claytec. Schön, dass ihr da wart. Danke.
Schön, dass wir uns austauschen durften.
Vielen Dank. Ja, prima. Gutes Gespräch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Designing the Future auf Stimmfang, live aus der Strähle Teambox. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir haben noch weitere spannende Gäste und deren Perspektiven eingefangen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, um zu erfahren, wie weitere Personen aus dieser Branche, vielleicht auch ganz anders, über die Fragen der Zukunft denken.
Bis zum nächsten Mal.